Live after Lehramt.
Du bist in einem Prozess, den du steuern kannst. Du stehst nicht vor einem Abgrund und springst da ohne Fallschirm runter. Du bist in einem Prozess, den du Schritt für Schritt gehst und nach jedem Schritt kannst du steuern und neu entscheiden. Und das macht dich natürlich auch kompetenter und risikokompetenter. Wir müssen also Luft ablassen aus diesem Szenario, in das du dich da reingeschraubt hast. Denn es ist eins von einer Million Szenarien, die passieren könnten, die aber mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht passieren.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben. In der heutigen Folge beantworte ich wieder eine Reihe von Fragen, kurz und knackig, die an uns herangetragen wurden. Wenn du diesen Podcast hörst, dann hast du schon mitbekommen, in einer der letzten Folgen habe ich zum ersten Mal dieses Q&A-Format vorgestellt. Q&A steht hier für Question and Answer, denn es ist in unserem Interesse und auch in eurem sicherlich, dass ich vielleicht auch mal eine Reihe von kompakten, sachlich orientierten oder auch coaching-orientierten Fragen einfach mal kurz und knackig beantworte und ein bisschen Strecke mache. Also es gibt ja Fragen mit Deep Dives, wo ich mich wirklich tief mit einer Thematik auseinandersetze. Und es kommen aber ja ständig Fragen, die an mich herangetragen werden über Instagram oder andere Kanäle. Und bisher hatten die noch nicht so viel Plattform, das wollen wir ändern durch Community-Frageformate, nämlich diese Podcast-Folge zum Beispiel. Uns erreichen häufig Fragen über Instagram, die sind da schwer beantwortbar, denn ich weiß natürlich nichts über die Situation derer, die mir da schreiben. Ich habe jetzt auch nie so viel Zeit, mit diesen Personen in einen intensiven Instagram-DM-Austausch zu gehen. Das leuchtet wahrscheinlich ein. Aber wir wollen trotzdem ein Format dafür schaffen und solche Fragen in Zukunft auch gerne bündeln. Dafür hast du die Möglichkeit, uns deine Frage zu schreiben an podcast@isabellprobst.de. Und ja, dann kann es sein, dass deine Frage ausgewählt wird und für eine der nächsten Folgen berücksichtigt. Wichtig, erwarte bitte keine Antwort auf deine E-Mail, denn ja, das wollen wir ja gerade vermeiden, dass wir jetzt in dieses große schriftliche E-Mail-Ping-Pong oder Instagram-Ping-Pong-Nachrichten-Game gehen, sondern du wirst dann, wenn deine Frage ausgewählt wird, deine Antwort hier im Podcast bekommen. So, jetzt wollen wir aber mal starten in diese Folge. Ich habe mir wieder eine Reihe von Fragen ausgesucht, die immer mal wieder kommen. Also das sind Fragen, wo ich der Meinung bin, die haben einen Mehrwert für viele Personen. Ich starte mit der ersten. Da geht es rund um Abgrenzungsstrategien. Wie schaffe ich es als Lehrkraft, mich möglichst von belastenden, toxischen Momenten im Schulalltag abzugrenzen? Vorausgesetzt, ich mache den Job gerne, bin selbst gesund und möchte etwas voranbringen. Ich denke an jammernde, bremsende, unpädagogische KollegInnen, eine blockierende Schulleitung und so weiter. Das Thema Abgrenzung, das kommt immer wieder. Das ist eins der zentralen Themen in unserem Coaching. Denn, naja, im Lehrberuf ist man so vielen Sozialkontakten und so vielen Bedürfnissen ausgesetzt oder mit ihnen konfrontiert. Und man muss ständig entscheiden, naja, da wird ein Bedürfnis an mich rangetragen. Bin ich eigentlich die Person, die diesem Bedürfnis jetzt nachkommt? Ist das mein Auftrag? Oder eben auch nicht? Vielleicht sogar aus pädagogischen Gründen. Genau eben auch nicht. Wo setze ich da die Grenze? Es ist natürlich auch ein sehr konfliktbehaftetes Berufsfeld und ich muss sehr gut auf mich aufpassen. Da ist Grenzsetzung zentral. Gut, und das geht dann natürlich nicht nur um Schülerinnen und Schüler, die ständig Bedürfnisse an einen herantragen. Es geht auch um die Bedarfe und Wünsche aus dem Kollegium im Rahmen von Teamarbeit oder im Rahmen von gemeinsamen Projekten. Es geht an explizit formulierte oder implizit erwartete Dinge seitens der Schulleitung. Da muss man sehr gut seine Rolle klar haben. Das ist übrigens schon ein Teil der Antwort. Rollenklarheit hilft da sehr, darüber zu entscheiden, bin ich eigentlich dafür jetzt gerade zuständig? Wer ist dafür zuständig? Aber hier geht es in dieser Frage ja auch um eine Art der emotionalen Abgrenzungsstrategie. Also nicht nur das Nein-Sagen im Alltag, sondern sich auch von bestimmten Emotionen nicht so mitnehmen zu lassen, wenn ich das richtig verstehe. Da ich jetzt nicht mehr über diese Person weiß, kann ich nur sagen, wie ich es angehen würde oder wie wir es angehen in unserem Coaching. Denn da werden natürlich ständig Abgrenzungsfragestellungen an uns herangetragen, auch emotionaler Art und Weise. Zuerst mal wäre es wichtig, diese Situation mit der Coachee oder dem Coachee genauer zu beleuchten. Um was für Situationen geht es da und was lösen die denn aus? Also, welches Gefühl steigt da in dir auf? Ist es ein Gefühl von Wut? Ist es ein Gefühl von Angst, Trauer, Ekel, Scham oder was auch immer? Und dieses Gefühl ist eigentlich ein guter Detektor für ein Bedürfnis, das dahinter steht. Und so hangeln wir uns ein bisschen voran. Über das Gefühl geht es ja dann auch in Glaubenssätze und Antreiber. Also wodurch entsteht denn eigentlich das Gefühl? Es gibt im Coaching und in der Psychotherapie auch ein ABC-Modell, Auslöser, Belief, Consequence. Naja, Deutsch-Englisch-Mix, ich würde jetzt sagen Action, Belief, Consequence. Es passiert etwas, das trifft auf mich, auf meinen inneren Belief, auf meine Überzeugung und das ruft dann bei mir ein Verhaltensmuster oder eine Emotion hervor. Und meine Möglichkeit, einzuwirken auf die Consequences, also mein Verhalten, meine Emotion, passiert an der Stelle Belief. Also seine Überzeugungen klarer zu haben, was sind die Überzeugungen, die mir dienlich sind oder auch nicht dienlich sind, nicht mehr dienlich sind und wie kann ich die verändern, das ist auch ein zentraler Hebel in der Frage nach emotionaler Abgrenzung, aber auch nach pragmatischem Umgang. Also man müsste schauen, wie ist der Bedarf dieser Person? Geht es wirklich um pragmatische Strategien der Kommunikation? Zum Beispiel haben wir im Rahmen des Psychotherapeuten, der bei uns auch mit im Team ist und immer wieder monatlich psychoedukative Sessions macht, haben wir auch wertvolle Inhalte zum Thema Schlagfertigkeit erarbeitet. Das heißt, es gibt ja ganz konkrete Sätze, die man sagen kann, um sich erstmal Zeit zu erarbeiten, um seine emotionale Situation zu sortieren. Da bekommen unsere Kundinnen und Kunden Hilfestellungen aus dem Bereich der Psychoedukation, vielleicht auch so Emergency-Techniken. Es gibt auch Möglichkeiten, wie du es schaffst, dein Nervensystem zu regulieren, entweder durch Druckpunkte, durch Atemtechniken oder auch durch innere Bilder. Das sind Dinge, die ich mit Kunden gerne im Coaching entwickle, mit einem hypnosystemischen Ansatz. Die Theorie musst du jetzt da nicht verstehen, aber ich bin gerade in einer Master-Coaching-Ausbildung, um meine Coaching-Skills da auch nochmal auf den nächsten Level zu heben, mit Hypnotherapie und hypnosystemischem Ansatz. Und da arbeitet man ganz viel mit inneren Bildern. Also zum Beispiel das Bild einer schützenden Blase, die dich umgibt, mit der du dich vor dem Eindringen dieser negativen Energien schützt und nur die Energien reinlässt, die für dich hilfreich sind oder die dir gut tun. Das unterstützt tatsächlich in Situationen, wo eine bestimmte Haltung gefragt ist. Kommt dir jetzt vielleicht ein bisschen abgespaced vor, aber das ist wirklich wissenschaftlich fundierte Hypnosystemik. Ja, so kann man da rangehen. Was auch hilft, ist Klarheit über seine eigenen Werte zu haben. Was ist mir an meiner Arbeit wichtig? Welche Werte möchte ich in meinem beruflichen Alltag leben? Was bedeutet es für mich, konstruktiv als Lehrkraft zu arbeiten, also mit einem Zielbild zu arbeiten. Wenn du sagst, momentan tangieren mich diese Downer zu sehr, jammernde, bremsende, unpädagogische KollegInnen, blockierende Schulleitung, ich gehe da in ein Verhalten und in eine Emotion, das möchte ich eigentlich nicht, dann kann man sich auch als Zielbild fragen, wie würdest du denn gerne reagieren? Wie würdest du ein gestärktes Selbst in vielleicht 2-3 Jahren, denn gerne in solch einer Situation dich geben. Welche Haltung hättest du da gerne, die es dir leichter macht, Dinge vielleicht nicht mit nach Hause zu nehmen oder nicht aufbrausend zu reagieren? Und dann kann man mehr auseinandernehmen und mehr analysieren, welche Schritte gehören dazu. Da kommt man dann auch wieder zurück auf Glaubenssätze, auf innere Antreiber. Das sind natürlich oft Muster, die haben sich aus irgendwelchen Kindheitskonstellationen ergeben und die es heute als Erwachsener aber gilt, nochmal auf den Prüfstand zu stellen, ob die eigentlich heute noch so funktional sind, ne? Und dann wirklich auch mit ganz konkreten Handlungsansätzen und Emergency-Techniken und inneren Bildern da lernen, gegenzuhalten. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage nach diesen Abgrenzungsstrategien, die muss man eigentlich für jede Person individualisiert beantworten, denn man muss die Muster zerlegen, die dich in deine unerwünschte Situation katapultieren. Was ist das? Was für eine Emotion? Was kommen da für Stimmen, für Glaubenssätze? Und das gibt uns dann einen Hinweis darauf, wie kann man das vielleicht verändern? Okay, wir kommen zur nächsten Frage und die ist ganz pragmatisch. Da fragt jemand, öffnet die Beratungslehrerausbildung auch Jobangebote außerhalb der Schule? Vielleicht weißt du, dass ich auch eine Beratungslehrerausbildung gemacht habe. Die Qualifizierung zur Beratungslehrerin des Landes NRW in meinem Fall, die dauert ein Jahr und hinterher ist man dann halt ausgebildete Beratungslehrerin oder Beratungslehrer. Und darin ist ein sehr schulisch orientierter Ansatz von Beratung. Es geht um Krisenintervention, es geht um die Erarbeitung eines schulischen Beratungskonzeptes, es geht um lösungsorientierte Kurzzeitinterventionen und auch so ein bisschen Beraterhaltung, Auftragsklärung, das ist ganz wichtig. Also berate ich eigentlich jemanden im Sinne seines Auftrages an mich? Was will der eigentlich von mir und was will der nicht von mir? Wo endet mein Beratungsauftrag? Damit ich auch nicht übergriffig werde, ne? Und das wollte der eigentlich gar nicht. Oder damit Zuständigkeiten auch direkt geklärt sind. Wo kann ich beraten und wo kann ich eigentlich auch überhaupt nicht beraten, ne? Also solche Grundlagen, die lernt man in der Beratungslehrerausbildung. Das sind auch tolle erste Steps. Was für Jobangebote außerhalb von Schule einem das eröffnen soll? Also man hat damit eine Grundlage gelegt, die schon mal untermauert. Da ist eine Affinität zum Thema Beratung und vielleicht bringt man ja auch eine persönliche Eignung mit im Sinne von besonderer Empathie und kommunikativem Geschick. Und vielleicht Interesse an gewaltfreier Kommunikation, Lösungsorientierung, ne? Das heißt, da sind wahrscheinlich schon mal viele hilfreiche Prädispositionen da und ein Grundlagenwissen im Bereich Beratung, allerdings mit sehr schulischem Aufhänger. Jetzt ist die Frage, was für Jobangebote schweben dieser Person jetzt vor? Es gibt natürlich Beratungsinstanzen außerhalb von Schule, die aber im Grunde dasselbe Klientel adressieren, die auch mit Schülerinnen und Schülern arbeiten. Vielleicht in einem psychosozialen Kontext, vielleicht aber auch in dem Kontext Beratung an der Schnittstelle zum Arbeitsmarkt. Und da sehe ich durchaus, dass da auch Kundinnen und Kunden von uns Jobs bekommen. Vielleicht auch befördert dadurch, dass sie schon eine Beratungsausbildung im Gepäck haben. Und wenn man einmal in so einem Job drin ist, dann wird man feststellen, welche Weiterqualifizierungen im Bereich Beratung und Coaching oder Mediation einem da noch weitere Türen öffnen. Also wirklich ein fundierter systemischer Berater mit einer Ausbildung über 1 bis 2 Jahre oder systemischer Coach mit einer Ausbildung über 1 bis 2 Jahre, daran vielleicht noch anschließend eine Mediatorenausbildung oder eine Supervisorenausbildung. Ich würde sagen, die Beratungslehrerausbildung, wenn, dann öffnet die einem eher Jobangebote, die wirklich noch sehr nah an Schule und an der Klientel Schüler sind. Es kann auch durchaus sein, dass da ein Klientelwechsel ist, also Beratung von Erwachsenen, aber auf keinen Fall im psychosozialen Kontext. Dafür ist man dann auch einfach nicht ausreichend ausgebildet. Wohl aber Beratung an der Schnittstelle zum Arbeitsmarkt. Da müsste man sich vielleicht auch noch ein bisschen mehr weiterbilden, aber man bringt schon mal ein Fundament mit. Als Pädagoge ist man da sowieso nicht ganz falsch. Also Pädagogen sind da eigentlich eine gute Besetzung. Und wenn man dann schon mal was mitbringt, was signalisiert, hey, ich habe eine Beratungsaffinität, das ist eigentlich schon mal nicht so schlecht. Fazit: Ich würde diese Beratungslehrerausbildung jetzt nicht überbewerten. Das ist eine wertvolle Grundlage, aber auch tatsächlich dann eher eine Grundlage. Die wichtigste formale Qualifikation, die du mitbringst, ist dein Hochschulstudium und dein zweites Staatsexamen und dann einfach auch deine Arbeitserfahrung. Und dann ist das ja ehrlich gesagt auch eine überschaubare Weiterbildung im Rahmen von einem Jahr. Da lässt sich gut drauf aufsatteln im Rahmen einer Coaching-Ausbildung oder einer größeren systemischen Beraterausbildung. Und dann muss man aber schon auch akzeptieren, dass man da nicht in hart wirtschaftliche Kontexte sich damit die Türen öffnet. Was meine ich mit hart wirtschaftlichen Kontexten? Also zum Beispiel HR, Human Resources, wo es um Führungskräfteentwicklung und Personalentwicklung geht. Dafür ist man dann schlichtweg doch noch zu weit weg von wirtschaftlich verankerten Führungskräften, die das seit 10 bis 15 Jahren machen. Da kommt man dann doch aus einem ganz anderen Kosmos. Wo es aber doch realistisch ist, sich umzuschauen, ist in diesem ganzen Arbeitsmarkt-Schnittstellen-Kontext. Ne? Da findet viel Beratung statt für Personen, die vielleicht Vermittlungshemmnisse haben, um im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Und das können sowohl Jugendliche als auch Erwachsene sein. Und da eine Beraterkompetenz mitzubringen, da gibt es durchaus Arbeitgeber, die dafür die Rollen anbieten. Genau, da muss man sich dann halt nur wirklich schlau drauf bewerben und kommunikativ überzeugend klar machen, warum bringt man diese Transferkompetenzen mit. Genau dabei begleiten wir auch unsere Kundinnen und Kunden. Denn oft liegt es ja nicht daran, dass noch nicht die passenden Qualifikationen da wären, sondern dass man sie nicht kommuniziert bekommt und dass man nicht mit der notwendigen, selbstbewussten Haltung da aufschlägt. Also, wenn dich das interessiert, dann klopf doch gerne mal bei uns an für eine kostenfreie Erstberatung, ein Erstgespräch. Den Link findest du in den Shownotes und dann können wir schauen, was ist deine Zielsetzung und wie können wir dich dabei unterstützen, zum Beispiel einen solchen Job zu bekommen. Oder aber, bezogen auf die Frage vorher, im Lehrberuf dich gesünder zu positionieren. Wir kommen zur nächsten Frage. Was ist mit der PKV, wenn ich den Beamtenstatus aufhebe? Das ist eine Frage, die habe ich hier im Podcast schon häufiger sehr umfassend beantwortet. Und hier beantworte ich es einmal einfach noch knapp, weil das ist eine der am häufigsten gefragten Fragen. Also, als Beamter ist man ja oftmals privat krankenversichert und beihilfeberechtigt. Es gibt schon Bundesländer, die haben das geändert. Da gibt es Zugang zu einer gesetzlichen Versicherung. Das nennt sich pauschale Beihilfe. Also wenn dich das interessiert, das hat noch lange nicht jedes Bundesland, aber manche schon. Google einfach mal pauschale Beihilfe. Dafür entscheidet man sich dann aber einmalig. Das heißt, dass man dann auch sich freiwillig gesetzlich versichert und dass man dann nicht mehr zurück in die private geht. Das ist jetzt aber etwas, das bezieht sich auf Lehrkräfte im Beruf. Primär bezieht sich das auf neu eingestellte Beamtinnen und Beamte, die ja am Anfang entscheiden müssen, wie versichere ich mich überhaupt. Man kann aber auch als bestehender Beamter da reinwechseln in dieses Modell, also in die gesetzliche Krankenversicherung, ohne die beihilfeberechtigte Absicherung komplett zu verlieren. Aber es geht ja jetzt um das Kündigungsszenario, ne? Wenn du jetzt aber gerade die Ohren gespitzt hast, ja, google mal pauschale Beihilfe. Manche Bundesländer sind jetzt gerade dabei, das einzuführen, bei anderen gibt es das schon und bei manchen ist das noch in weiter Ferne. So, was passiert, wenn ich jetzt aber privat versichert bin mit Beihilfeanspruch und den Beamtenstatus aufhebe? Das orientiert sich schlichtweg an deinem Anschlussszenario. Wenn du einen sozialversicherungspflichtigen Job antrittst, dann steckt das schon im Namen, sozialversicherungspflichtig. Dann ist es deine Pflicht, in die GKV zu gehen. Dann muss dich deine private Krankenversicherung gehen lassen und du suchst dir eine gesetzliche aus, die dich aufnehmen muss. Easy peasy. Also der Zugang in die gesetzliche führt über einen Anstellungsvertrag, der nicht Minijob sein darf, denn der Minijob, der ist ja wiederum nicht sozialversicherungspflichtig in einem Rahmen, wo du halt dann in die gesetzliche kommst. Es müsste mindestens ein Minijob sein. Was aber, wenn du nicht nahtlos in einen solchen Vertrag wechselst, dann bist du ja erstmal so der Wandler zwischen den Welten und du klebst auf deiner PKV fest. Du hast dann keinen Beihilfeanspruch mehr, aber du bist natürlich nicht nicht versichert, sondern du bist dann noch in der PKV. Du musst aber deinen PKV-Beitrag aufstocken. Du hast ja dann wahrscheinlich vorher einen 50% Vertrag gehabt, weil die anderen 50% die Beihilfe trägt. Manche haben auch einen 30% Vertrag, weil sie 70% Beihilfeanspruch haben. So, du musst aber jetzt natürlich 100% private Absicherung haben. Das heißt, du tust das deiner PKV kund und die stocken dich in einen anderen Tarif um, wo du dann 100% Beitrag bezahlst. Das wird dann teurer. Aber es ist in der Regel ja ein Übergangsszenario. Genau, das heißt, entweder du lässt dich sozialversicherungspflichtig anstellen, dann ist die Sache geritzt, oder du hast erstmal noch nichts, dann bleibst du in der PKV im 100%-Tarif. Ansonsten gibt es auch noch so Szenarien, angenommen dein Ehepartner oder deine Ehepartnerin ist bereits gesetzlich versichert. Ja, dann könnte man ja auch überlegen, ob man sich über diesen Ehepartner oder Ehepartnerin eben familienversichern lässt. Dazu muss man aber verheiratet sein, wenn man familienversichert sein will. Und man darf auch nicht über minimale Einkommensgrenzen drüber kommen. Ich sag mal, oberhalb von Minijobgrenze oder auch teilweise drunter. Also du kannst jetzt nicht 1000 Euro verdienen und gleichzeitig familienversichert sein, sondern deine Einkünfte liegen dann halt so bei 200 oder 300 Euro maximal. Die meisten haben dann eigentlich gar keine Einkünfte für diese Zeit, sind aber in einem super günstigen Familientarif. Ja, und aus diesem Windschatten kann man sich ja dann auch raus bewerben und hoffentlich bald ein sozialversicherungspflichtiges Anschlussszenario für sich finden. Wir gehen weiter. Die Frage lautet: Angst vor einer möglicherweise langen Arbeitslosigkeit nach der Kündigung. Wie gehe ich damit um? Da ist ja ein katastrophisierender Gedanke im Hinterkopf, nämlich ich kündige und danach bin ich lange arbeitslos und ich werde mein Privatkapital aufzehren und irgendwann werde ich arm und immer ärmer, ich kann mir meinen Lebensstil nicht mehr leisten, ich muss aus meiner Wohnung ausziehen und irgendwann werde ich unter der Brücke schlafen. Jetzt lachst du vielleicht innerlich und fühlst dich aber gleichzeitig ertappt. Das ist für viele die Angst, die dahinter steckt, ne? Angst vorm sozialen Abstieg, Angst, einen großen Fehler begangen zu haben, Angst, sich selbst was vorgegaukelt zu haben, man käme schnell in Lohn und Brot und dann erkennen zu müssen, ja, ich habe mich selbst betrogen, ich habe eigentlich tatsächlich überhaupt keine Qualifikationen, niemand will mich anstellen und jetzt habe ich diesen großen Schritt begangen, was für eine Dummheit und jetzt sitze ich da und habe keinen Job. So, das ist meiner Meinung nach die Angst, die dahinter steckt. Für mich sind in dieser katastrophisierenden Fantasie 1000 Zwischenschritte ausgelassen, die dich davor schützen, dass diese Situation überhaupt ein 3% relevantes Szenario werden könnte. Denn die Gedankenanalogie ist ja, also stell dir vor, es ginge jetzt nicht um Arbeitsmarkt, sondern es ginge um Schwimmen, Freischwimmer machen. Die Analogie wäre jetzt, ich kann nicht schwimmen und ich habe Angst, dass ich ertrinke, wenn ich ins Wasser springe. Also wenn ich da selber freiwillig reinspringe. Wie gehe ich jetzt mit der Angst um? Also da denkst du ja vielleicht auch selber, naja, du musst ja jetzt gar nicht ins Wasser springen. Warum befasst du dich jetzt mit der Angst, wie du mit einem Szenario umgehst, in das du dich sehenden Auges reingebracht hast? Lern doch erstmal schwimmen, bevor du reinspringst. Und genau da liegt eigentlich die Brücke, ne? Zwischen Schwarz und Weiß. Schwarz in dem Fall vielleicht, ich bin hier in der Schule, ich habe keine Ahnung, wie man sich bewirbt, ich will aber raus. Und Weiß wäre, ich krieg einen Job. Ja, was führt denn dazu, dass du einen Job kriegst? Das lernst du ja nicht alles erst, nachdem du gekündigt hast, sondern im besten Fall akquirierst du Wissen und Kompetenzen, damit du, wenn du dann eigenmächtig eine Kündigung anstößt, auch schon ansatzweise schwimmen kannst. Du schickst ja keine Kündigung los, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, wo du ansetzen sollst, nichts über deine Stärken weißt, keinen Menschen kennst, also dann springst du ja wirklich ins Wasser, ohne schwimmen zu können. Du wirst ja dann wahrscheinlich erst eine Kündigung anstoßen, wenn du schon eine grobe Idee hast, wo es in etwa hingehen soll, woran du bei dir anknüpfen kannst, worauf du bauen kannst an Kompetenzen, was du dir in etwa vorstellen kannst, wonach du in etwa suchst, wie du finanziell aufgestellt bist, hinlänglich finanzieller Puffer. Und wenn das so einigermaßen klar ist und du fühlst dich gerüstet, dich dieser Aufgabe zu stellen, ich vermute, erst dann wirst du doch eine Kündigung anstoßen. Also zumindest rate ich dir das. Es wäre saudumm, muss ich jetzt einfach mal so sagen, wenn du aus einem reinen Fluchtimpuls kündigst, nur damit es aufhört. Mach, dass der Schmerz aufhört. Das ist der schlechteste Grund, eine Kündigung abzuschmeißen. Es wäre total überstürzt. Natürlich solltest du diese Zeit, wenn du jetzt merkst, oh nein, ich will das nicht mehr, dann solltest du erstmal dich handlungsfähig machen, bevor du eine Kündigung einreichst. Und dieses handlungsfähig machen, das passiert ja zum Beispiel im Rahmen eines Coachings mit uns, wo du ja immer in einem Steuerungsprozess bist, wo du zum jeden Zeitpunkt entscheiden kannst, will ich überhaupt kündigen? Tue ich vielleicht noch andere Wege für mich auf? Wann ist für mich der Punkt erreicht, wo ich kündige? Wann fühle ich mich gerüstet dafür, sowohl durch Informationen als auch durch Strategien und durch meine Haltung? Dann ist es vielleicht irgendwann so weit, dass du tatsächlich eine Kündigung abschickst und dann hast du ja auch noch mal Zeit, dich zu bewerben und dann eben dein Schwimmen zu perfektionieren. Ergo, die Situation, die du da heraufbeschwörst, eine möglicherweise lange Arbeitslosigkeit nach Kündigung, das wäre ein Szenario, das wirklich nur nach einer sehr leichtsinnigen, total überstürzten Kündigung auftauchen könnte. Und davor warne ich dich. Mach das mal besser nicht, sondern lerne vorher schwimmen. Natürlich weißt du dann immer noch nicht, wie es ist, in verschiedenen Gewässern zu schwimmen, aber das lernst du dann schon. So, es geht also darum, den Weg dahin als solchen zu erkennen, dass du da ja auch Kompetenzen akquirierst. Nichts überstürzen, sondern zielgerichtet schauen, okay, was ist mein Zeitrahmen? Was möchte ich? Was kann ich mir vorstellen? Was kann ich mir nicht vorstellen? Was sind meine Werte? Was sind meine Kompetenzen? Was sind meine unverhandelbaren Jobzufriedenheitskriterien? Das sind übrigens Dinge, die wir mit unseren Kunden und Kundinnen ganz akribisch erarbeiten, denn die sind ja hinterher die Blaupause dafür, welchen beruflichen Weg du dir vorstellen kannst und was dir Zufriedenheit bescheren wird. Was interessiert mich inhaltlich? Was bringe ich mit an Risikoprofil? Wo sind die wirklich vorhandenen Risiken, die ich mir nicht kleinreden darf, vielleicht bestimmte chronische Erkrankungen, auch ein gewisses Lebensalter. Wie gehe ich aber gleichzeitig damit um? Gibt es da lösungsorientierte Ansätze? Was kann ich in meinem Fall tun, um meine ganz individualisierte Strategie und Zeitplan zu erarbeiten? Vielleicht muss ich mir auch noch mal ein bisschen mehr Zeit geben, um mich weiterzubilden. Und dann springst du doch erst ab, wenn du gerüsteter bist. Und diese Rüstung, die macht dich dann ja auch ein bisschen risikokompetenter, risikotoleranter. Und dann ist dieses Horrorszenario der langen Arbeitslosigkeit nach Kündigung wirklich auch nur eins von einer Million Szenarien, die eintreten könnten und nicht mehr das einzige bedrohliche Szenario für dich. Denn du hast so viele Ressourcen dann für dich ermittelt und aufgetan und dir eine Haltung erarbeitet, in der du diese Ressourcen auch anwenden kannst, dass du wahrscheinlich nicht lange arbeitslos sein wirst. Und let's face it, das muss man auch mal ein bisschen pragmatisch sehen. Angenommen, du kommst nicht schnell in Lohn und Brot. Ja, dann gibt's doch immer noch Möglichkeiten wie Zeitarbeitsfirma oder Überbrückungsjobs. Da kommen ja dann eher Themen wie Statusverlust. Dafür bin ich mir zu schade. Was sollen die anderen denken? Also das Thema ist nicht, dass du nicht in Lohn und Brot kommst. Auf jeden Fall. Geh mal mit offenen Augen durch die Innenstadt. Du siehst überall Aushänge, wo Aushilfen gesucht werden. Das ist vielleicht nicht das, was du dir vorstellst. Aber zumindest dieses Horrorszenario, du seist dann lange arbeitslos nach einer Kündigung. Naja, ist das realistisch? Dann machst du halt Zeitarbeit. dann gibst du halt 3 Monate lang Daten ein an irgendeinem Rechner. Also das ist jetzt nicht das Tollste vielleicht der Welt, was du dir für immer vorstellen kannst. Aber du wirst nicht lange arbeitslos sein nach Kündigung. Wir arbeiten aber natürlich in einem Coaching daran, dass es solche Überbrückungsjobs, für die man wirklich nur sehr niedrig qualifiziert sein muss, dass es die vielleicht auch nicht braucht, wenn du die nicht willst. Manche wollen das aber. Ist ja auch was, was manchen gut tut. Also vielleicht die Arbeit in einem Bioladen, die Arbeit in einem Unverpacktladen, irgendwo im Einzelhandel. Für viele ist das sogar eine recht romantische Vorstellung, das erstmal zu machen. Das ist ja ganz individuell. Aber in Lohn und Brot kommst du. Die Frage ist nach deinen Ansprüchen an diesen ersten Job nach der Schule. Und wir arbeiten natürlich daran, dass dieser erste Job nach der Schule auch deinen Ansprüchen dann möglichst gerecht wird. Ne? Also bitte, bevor du in so eine katastrophisierende Fantasie abgleitest und die macht dich komplett handlungsunfähig, mach dir klar, dazwischen liegen ja 1000 Schritte und bei jedem einzelnen Schritt die Möglichkeit, den zu evaluieren und sich zu entscheiden, wie gehe ich den nächsten Schritt weiter. Du bist in einem Prozess, den du steuern kannst. Du stehst nicht vor einem Abgrund und springst da ohne Fallschirm runter. Du bist in einem Prozess, den du Schritt für Schritt gehst und nach jedem Schritt kannst du steuern und neu entscheiden. Und das macht dich natürlich auch kompetenter und risikokompetenter. So, wir müssen also Luft ablassen aus diesem Szenario, in das du dich da reingeschraubt hast. Denn es ist eins von einer Million Szenarien, die passieren könnten, die aber mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Da geht es dann eher darum, wie gehst du mit deinen Ängsten um? Und das ist auch etwas, was wir im Coaching bearbeiten. Was sind da für Ängste wirklich überdimensioniert? Und wo müssen wir hinschauen, um diese Ängste zu relativieren? In eine gesunde Wachsamkeit. Denn natürlich bestehen gewisse Risiken, die Angst lähmt dich aber. Aber eine Wachsamkeit ist konstruktiv. Und diese Dinge müssen wir in den Zaum bekommen und dich gleichzeitig rüsten. Mit Informationen, mit Strategien, mit für dich passenden Wegen vor allen Dingen. Und dann wird dieses Szenario nicht eintreten. Ich komme damit auch schon zum Ende für heute. Vielleicht war da für dich heute ja ein ganz erhellender Impuls dabei. Vielleicht ist deine Frage aber ja auch noch offen geblieben. Und da lade ich dich ganz herzlich ein, uns deine persönliche Frage mitzuteilen, indem du uns schreibst an podcast@isabelprobst.de. Und dann könnte es ja sein, dass es von mir hier in einer zukünftigen Folge auch eine knackige Antwort darauf gibt. Wenn du aber der Meinung bist, es gibt ein ganzes Fragenbündel und ich würde das gerne mit euch auch mal mit einem fachkundigen Blick komplexer durchleuchten und für mich die richtige Strategie ermitteln, um mich handlungsfähig zu machen, dann geht es eher darum, ob wir nicht über eine Zusammenarbeit nachdenken. Dann müsstest du dich mal umschauen nach einem Erstgesprächstermin bei uns. Den Link findest du in den Shownotes. Oder du besuchst unsere Website isabelprobst.de und dort findest du unter der Mit uns arbeiten Kategorie auch die Möglichkeit, dich einzutragen. Ja, und dann arbeiten wir bald auch schon an deinen ganz individuellen Herausforderungen auf eine Lösung hin. Ich sag bis bald, alles Gute und bis zur nächsten Woche. Tschüss!